Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Bastian Rudde. Schönen guten Abend. Der Deutsche Fußballbund braucht nicht nur einen neuen Präsidenten, sondern auch einen Ideenwettbewerb. Das fordert in dieser Sendung ein Mann, der selber mal DFB-Präsident werden wollte. Mehr dazu gleich. Außerdem Themen in den nächsten 50 Minuten: ein Videoappell und Streikandrohungen überlasteter Handballprofis und eine neue Strategie der französischen Regierung gegen sexualisierte Gewalt im Sport. Es ist das Spiel, das die Meisterschaft entscheiden könnte. In der Fußball-Bundesliga ist Dortmund zu Gast beim FC Bayern in München und bei mir im Studio sitzt Khaled Nahar aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Er beobachtet dieses Spiel für uns. Jetzt sind 39 Minuten rum. Es steht 2:0 für die Bayern. Herr Nahar, wie sind die Tore gefallen und wer hat sie gemacht?
Ja, das ging los in der 10. Minute. Da hat Mats Hummels eine Ecke von Thiago Alcantara in bemerkenswert wenig Bedrängnis in das Tor gebracht. In der 17. Minute hatte dann Dortmunds Verteidiger dann Axel Sagadou einen ziemlichen Aussetzer. Er spielte Robert Lewandowski den Ball quasi unbedrängt in die Füße, der dann allein vor Torwart Roman Bürki mit ein bisschen Mühe vollenden konnte. Die Bayern sind einfach druckvoller bislang und bei Standards sehr gefährlich. Es gab noch 3 weitere Großchancen für die Bayern. Also eine klare Sache bislang.
Was mit dem BVB?
Ja, nicht viel, aber man darf nicht vergessen, dass der BVB die große Chance hatte, das Spiel in eine ganz andere Richtung zu lenken. Marco Reus war in der 6. Minute links ziemlich frei durch, spielte den Ball dann perfekt in die Mitte zu Mahmoud Dahoud und der traf bei dieser wirklich 100%igen Chance nur den Außenpfosten. Neuer hätte eigentlich keine Chance gehabt im Tor der Bayern, so aber 2:0 für die Bayern, die auch in der Blitztabelle jetzt mit einem Punkt führen.
Soweit der Stand nach 40 Minuten. Danke, Khaled Nahar. Wenn bei Bayern gegen BVB was Entscheidendes passiert, dann hören wir das heute von ihm. Und bevor es in unserem Programm weitergeht mit der Fußball-Bundesliga, gehen wir nach Hamburg, denn da findet an diesem Wochenende das Finalturnier um den deutschen Handballpokal statt. In Endspiel schon eingezogen ist eben der SC Magdeburg durch ein 30:29 gegen Hannover Burgdorf. Und gerade läuft das zweite Halbfinale zwischen dem THW Kiel und den Füchsen Berlin. Unser Reporter ist Thomas Kurs. Wie steht's denn gerade?
Wir haben noch 10 Sekunden bis zur Pause, den Angriff nehmen wir noch mit. Die Kieler kommen hier mit Steffen Weinhold und sie führen mit 13:7 und das dürfte es jetzt eigentlich auch gewesen sein. Nochmal ein Wurf und dann ist Malte Semisch, der Berliner Torwart, da zur Stelle, der nochmal kommt und Sie hören im Hintergrund die Sirene. 13:7, 6 Tore vor für den THW Kiel. Jetzt geht es in eine 15-minütige Pause und der THW stand wirklich bärenstark da hinten in der Deckung und das war einfach zu schwach, was die Berliner da im Angriff gespielt haben. Allein in den letzten 20 Minuten dieser ersten Halbzeit. Hat ganze 2 Tore. Das ist natürlich zu wenig, um gegen Kiel was zu reißen. Die spielen sehr konzentriert und führen deshalb hier von den 13.000 Zuschauern hochverdient mit 13:7.
Und zum ersten Halbfinale Magdeburg gegen Hannover 30:29. Hört sich knapp an. War es das auch wirklich?
Es war knapp, davon war aber nicht auszugehen. Zur Pause führten die Magdeburger, die favorisiert hier gegen die ersatzgeschwächten Recken aus Hannover ins Spiel gegangen waren mit 4 Toren. Dann gab es sogar nach der Pause eine rote Karte für die Hannoveraner. Und das hat erwischt den bis dahin besten Torschützen Timo Kastening. Aber danach waren sie auf einmal da. Sie haben sich zurückgekämpft und führten 10 Minuten vor dem Ende sogar mit 3 Treffern. Aber Magdeburg kam noch einmal zurück, angeführt vom überragenden Michael Darmgard. Der traf 15 Mal und am Ende war es dann der Kapitän, der Sekunden vor dem Ende hier das entscheidende Tor zum 30:29 markierte. Ein glücklicher Sieg. Es sah von hier aus vom Reporterplatz wie ein Stürmerfoul. Aber die Fernsehbilder haben es ja nochmal gezeigt. Es war kein Stürmer. Alles korrekt. 30:29 Magdeburg morgen im Finale.
Danke Thomas Kurs und bei ihm sind wir im Laufe der Sendung dann auch wieder beim Finalturnier um den DHB-Pokal. Jetzt zurück in die Fußball-Bundesliga. Zwischen den Bayern und Dortmund ist das nächste Tor gefallen. 3:0 für die Bayern. Khaled Nahar, wie ist es passiert?
Ja, die 41. Minute und langsam machen die Bayern den Deckel drauf. Ein Freistoß von halb rechts landete im Dortmunder Strafraum und tingelte dann ein bisschen hin und her, bis er bei Javi Martinez vor den Füßen landete, der mit einem Rechtsschuss ins linke Eck zum 3:0 vollendete. Das klingt nach einer Vorentscheidung.
Und damit zu den Spielen, die schon abgepfiffen sind. Unser erstes Spiel ist Schalke gegen Frankfurt und danach können wir festhalten, für Schalke geht es in der Fußball-Bundesliga weiter Richtung Abstiegskampf, für Frankfurt weiter Richtung Champions League. Frankfurt hat auf Schalke mit 2:1 gewonnen durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit. Burkhard Huber hat das Spiel gesehen.
Am Ende war es ein echtes Drama. Schalke hielt bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit ein 1:1. Doch dann gab es einen Handelfmeter nach Videobeweis für Eintracht Frankfurt. Trotz minutenlanger wütender Schalker Proteste blieb Schiedsrichter Stegemann bei seiner Entscheidung und Luka Jovic schoss den Ball unbeeindruckt hoch und sicher ins Tor zum Endstand von 2:1 für Frankfurt. Unter dem Strich geht das Ergebnis in Ordnung. Frankfurt war die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen, war früh durch Rebic in in Führung gegangen. Doch Schalke hielt mit großer Physis dagegen und kam durch Suat Serdar zum Ausgleich. Doch zu einem Punkt reichte es für Schalke nicht, denn es war wieder mal ein Drama ohne Happy End.
Und dieses Drama hat Schalkes Trainer Huub Stevens so erlebt.
Heute haben sie bravourös gekämpft und alles gegeben. Man muss nicht vergessen, Frankfurt war die frischere Mannschaft, ja, weil die Mittwoch nicht gespielt haben. Aber unsere Mannschaft hat wirklich gekämpft bis Ende. Und ja, dann kriegst du dann so einen Elfmeter gegen dich.
Aber auch den muss man erstmal reinmachen, sagt Frankfurts Torwart Kevin Trapp.
Ich glaube, dass es einfach Mentalität und Wille ist. Und klar, wenn du natürlich oben stehst, dann gewinnst du die Spiele auch. Schalke stehen unten, verlieren in letzter Sekunde das Spiel. Das ist manchmal so. Wir nehmen es gerne mit, 3 wichtige Punkte und jetzt müssen wir weitermachen.
Nächstes Tor bei Bayern gegen Dortmund. Der Spielstand jetzt 4:0. Khaled Nahar ist wieder unser Mann für dieses Spiel hier im Studio. Wie ist dieses Tor gefallen?
Ja, diesmal hat Thomas Müller von der rechten Seite geflankt mit dem linken Fuß. Gnabry steht ganz knapp nicht im Abseits und per Kopf trifft er ins linke Eck. Es wird eine immer klarere Sache, ein ganz deutliches Zeichen der Bayern im Titelkampf.
Okay, und zurück zu den Spielen, die schon vorbei sind. Wir haben gerade eben gehört, Frankfurt liegt auf Champions-League-Kurs und genauso gilt das für RB Leipzig. Leipzig hat heute 4:2 in Leverkusen gewonnen, Marc Eschweiler berichtet.
RB Leipzig war nicht die bessere Mannschaft, aber die effektivere. Während die Gäste nahezu jede Torchance nutzten, ließ Leverkusen zu viele Möglichkeiten liegen. Zur Pause führte Leverkusen 2:1. Kai Havertz hatte doppelt getroffen, beim zwischenzeitlichen Ausgleich durch Sabitzer. Aber beispielsweise Volland vergab zweimal Freistehen vor dem Tor und damit eine mögliche Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit war Leipzig dann aggressiver und entschlossener und kam durch Werner, einen verwandelten Handelfmeter von Forsberg und einem Lupfer-Traumtor von Kunja zum 4:2-Sieg. Leverkusen verliert die internationalen Plätze damit weiter aus den Augen, während Leipzig Platz 3 festigt.
4:2, ein Sieg mit einem schönen Nebeneffekt, sagt Leipzigs Marcel Sabitzer.
Ja, Spaß machen und auch viel Kraft für die kommenden Wochen geben. Wir wussten, dass es heute ein sehr schwieriges Spiel wird in Leverkusen, aber da wir zweite Hälfte gespielt haben, ist das nicht unverdient, dass wir gewonnen haben. Und wie gesagt, in Richtung Champions League war das heute mein Big Point.
Weiter mit einem Ergebnis, das ein klassischer Fall ist von bringt keinem was, das 1:1 im Abstiegskampf zwischen Stuttgart und Nürnberg, gesehen von Julia Metzner.
Am Ende wusste keiner so recht, was mit diesem Unentschieden anzufangen war. Denn ein Punkt ist eigentlich für beide im Kampf gegen den Abstieg zu wenig. Trotzdem war Stuttgart deutlich erleichterter, weil der VfB in der 75. Minute durch Kabak immerhin noch den Ausgleich erzielt hatte. Nürnberg war kurz vor der Pause durch Pereira in Führung gegangen. Beide Teams spielten leidenschaftlich. Aber beide Teams müssen sich auch mangelnde Chancenverwertung vorwerfen lassen. Der VfB kann damit etwas besser leben. Denn Stuttgart bleibt als Tabellen-16. Weiter 4 Punkte vor dem vorletzten 1. FC Nürnberg.
Ebenfalls weiter mittendrin im Abstiegskampf ist Hannover 96. Zumal Hannover heute 1:3 in Wolfsburg verloren hat. Alexander Bleik war unser Reporter bei diesem Spiel.
Nach der 7. Niederlage in Folge rückt der Abstieg für Hannover 96 immer näher. Der Tabellenletzte ging in Wolfsburg zwar nach einer halben Stunde durch Weidand in Führung, doch Hannover schaffte es wieder nicht, sich trotz bester Möglichkeiten am Ende auch zu belohnen. Wolfsburg traf zweimal durch Renato Steffen und einmal durch Linksverteidiger Roussillon und siegte am Ende trotz einer allenfalls durchschnittlichen Leistung mit 3:1. Zum ersten Mal in dieser Saison gewann der VfL Wolfsburg 2 Heimspiele in Folge und ist jetzt in Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen.
Und Fortuna Düsseldorf geht weiter unbehelligt seiner Wege, hat im Mittelfeldduell 2:1 bei Hertha BSC in Berlin gewonnen. Lars Becker berichtet.
Nie mehr zweite Liga, skandierten die mitgereisten Fans von Fortuna Düsseldorf nach dem verdienten 2:1-Erfolg ihrer Mannschaft bei Hertha BSC. Die Berliner kassierten vor 50.000 Zuschauern im Olympiastadion die 4. Niederlage in Serie und wurden anschließend von ihren Fans mit Pfiffen verabschiedet. Düsseldorf nutzte immer wieder die vielen Fehler im Aufbauspiel von Hertha BSC zu gefährlichen Kontern. Mann des Tages, Benito Raman mit beiden Treffern für die Fortuna. Hertha BSC kam kurz vor der Pause durch Grujic zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Berliner mit einer insgesamt enttäuschenden und ideenlosen Vorstellung. Düsseldorf zieht in der Tabelle an Hertha vorbei. Der Abstieg ist für den Aufsteiger nur noch theoretisch denkbar.
Und das Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund geht in die Halbzeitpause. Zwischenstand 4:0 für die Bayern. Die Bayern jubeln und Khaled Nahar, unser Reporter hier im Studio, mal aus Sicht des BVB gefragt. Was kann Hoffnung machen für die zweite Halbzeit?
Ja, nicht viel. Die Bayern sind hier klar und drückend überlegen. Die Torschützen heißen Mats Hummels zum 1:0, Robert Lewandowski zum 2:0, Javi Martinez zum 3:0 und Serge Gnabry zum 4:0. Für den BVB dürfte es jetzt erstmal nur um Schadensbegrenzung gehen.
Soweit der Zwischenstand 4:0 von den Bayern gegen Dortmund. Und die anderen Spiele, die schon vorbei sind, fassen wir noch mal kurz zusammen. Hertha Düsseldorf heute 1:2, Wolfsburg-Hannover 3:1, Stuttgart-Nürnberg 1:1, Leverkusen-Leipzig 2:4, Schalke-Frankfurt 1:2. Morgen die Spiele Augsburg-Hoffenheim und Gladbach-Bremen. Und daraus ergibt sich folgende in Teilen natürlich vorläufige Tabelle. Tabellenführer in der Blitztabelle Bayern München mit 64 Punkten, dahinter Dortmund mit 63 Zählern. Platz 3 Leipzig 55 Punkte, Platz 4 Frankfurt 52 Punkte, Platz 5 Gladbach spielt aber morgen noch 47 Punkte, Platz 6 Wolfsburg 45 Zähler. Auf 7 Bremen spielt auch morgen noch 42 Punkte, dahinter auf 8 Leverkusen ebenfalls 42 Punkte. Auf Platz 9 Hoffenheim 41 Punkte, 10. Fortuna Düsseldorf 37 Punkte. Dahinter Hertha mit 35 Punkten auf Platz 11, auf Platz 12 Mainz mit 33 Zählern. Auf 13 dahinter Freiburg 32 Punkte, 14. der FC Schalke mit 26 Punkten. Augsburg auf Platz 15 spielt auch morgen mit 25 Zählern. Dahinter auf dem Abstiegsrelegationsplatz Stuttgart mit 21 Punkten. Dahinter Nürnberg mit 17 Zählern und Tabellenletzter auf Platz 18 mit 14 Punkten ist Hannover 96. Damit in die zweite Fußball-Bundesliga, in der ist der Hamburger SV ja auf dem Wege, in die erste Liga aufzusteigen. Und genau das wollen auch Holstein Kiel und St. Pauli schaffen. Das direkte Duell hat Kiel heute gewonnen, in Unterzahl mit 2:1. Thorsten Iffland berichtet.
Wir brauchen uns gar nicht mit dem Thema Aufstieg beschäftigen, wenn wir es jedes Mal versemmeln. Das war die treffende Analyse von St. Paulis Stürmer Alex Meyer nach der 1:2-Niederlage in Kiel. Es war das vierte Spiel in Folge ohne Sieg für die Hamburger, die damit in der Tabelle auf Platz 6 abrutschen. Und das, obwohl St. Pauli in der ersten Hälfte durch einen verwandelten Elfmeter durch Meyer in Führung ging und fortan in Überzahl spielte. Kiels Stefan Teska flog nach einer Notbremse vom Platz. Kiel war trotzdem die bessere Mannschaft, drehte innerhalb von nur 3 Minuten nach der Pause durch ein Elfmetertor von Alexander Mühling und durch einen Treffer des Koreaners Lee das Spiel und gewann mit 2:1. Holstein ist damit wieder voll im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz 3.
Ein Konkurrent in diesem Rennen ist der SC Paderborn. Der hat heute 1:1 in Sandhausen gespielt. Und im Kampf gegen den Abstieg hat der FC Ingolstadt nach 5 Niederlagen in Folge und mit neuem Trainer mal wieder gewonnen. Gegen den neuen Tabellenletzten, den MSV Duisburg. Über das 4:2 Jens Walbrott.
Die Erleichterung war groß beim FC Ingolstadt. Die Schanzer besiegen den MSV Duisburg mit 4:2 und schöpfen Hoffnung im Abstiegskampf der zweiten Liga. Ingolstadt ging in der 32. Minute mit 1:0 durch Lescano in Führung. Der MSV Duisburg antwortete direkt nach Wiederbeginn der zweiten Halbzeit das 1:1 durch Stanislav Iljutschenko. In der Folge war das Spiel ausgeglichen, bis Ingolstadt einen umstrittenen Handelfmeter zugesprochen bekam. Erneut Lescano verwandelte nach großen Diskussionen zum 2:1 in der 61. Minute. Das 3:1 für Ingolstadt in der 89. durch Kittel. Der 2:3 Anschlusstreffer durch Wolze per direktem Freistoß in der 2. Minute der Nachspielzeit brachte dem MSV die Hoffnung zurück. Doch Ingolstadt antwortete erneut. Das 4:2 durch Thomas Pliedl in der letzten Minute des Spiels sicherte Ingolstadt den Sieg und den Anschluss an den Relegationsrang der 2. Liga.
Es sollte eine Art Stresstest sein für die Weltmeisterschaft in 2 Monaten. Vor knapp 26.000 Zuschauern hat die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft in Solna gegen Schweden gespielt und 2:1 gewonnen. Tabea Kunze berichtet.
Stürmerin Alexandra Popp führte die deutsche Mannschaft an ihrem 28. Geburtstag zum ersten Mal als Kapitänin aufs Feld. Am Ende stand ein 2:1 Sieg in Schweden und trotzdem hatte sie noch einen Wunsch offen.
Ja, wenn ich das Tor selbst geschossen hätte. Genug Chancen hatte ich dazu, aber im Endeffekt ist es wichtig, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert haben. Wir haben defensiv sehr, sehr gut gestanden. Wir haben kaum was zugelassen.
Popp traf selbst nicht, kratzte aber in der Schlussphase einen schwedischen Schuss von der Linie. Dass es überhaupt noch einmal so kribbelig wurde, lag daran, weil die Deutschen nur 2 ihrer vielen Chancen nutzten. Katrin Hendrich und Linda Dahlmann trafen in der 51. und 65. Minute. Nach dem Anschlusstreffer in der 72. durch einen Foulelfmeter waren Popp und ihr Team dann defensiv gefordert.
Natürlich ist es dann auch wichtig, dass du über die 90 Minuten wirklich wach bist, du darfst keine Situation unterschätzen und das haben wir gut gemacht und sind, glaube ich, am Ende verdient als Sieger vom Platz gegangen.
Die deutsche Mannschaft hat damit den stimmungsmäßigen Stresstest bestanden. Vor 26.000 schwedischen Fans blieben auch die jungen Spielerinnen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fast immer cool.
Und deshalb bin ich froh, dass wir heute hier so eine heiße Atmosphäre hatten, die uns einfach als Team hilft, uns auf die WM dementsprechend vorzubereiten.
Am Dienstag geht die WM-Vorbereitung in Paderborn mit dem Test gegen Japan weiter.
Er oder sie soll einen ausgeprägten Sinn haben für gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, soll sportpolitisch den richtigen Ton treffen und auch mal eigene Impulse setzen, soll integer sein, soll die Balance finden zwischen den Interessen von Profis und Millionen Hobbysportlern und außerdem auf dem internationalen Sportfunktionärsparkett eine gewichtige Rolle spielen. Ziemlich anspruchsvoll also der Job als Präsident des Deutschen Fußballbundes. Reinhard Grindel war diesen Anforderungen größtenteils nicht gewachsen und ist diese Woche zurückgetreten, letztendlich wegen einer teuren Uhr, die er sich anrüchigerweise hatte schenken lassen.
Dass ich wegen eines solchen Vorgangs öffentlich so dastehe, macht mich fassungslos und traurig. Und ich bitte einfach um eine faire Beurteilung meiner am Ende dann leider nur dreijährigen Amtszeit.
Und das können wir jetzt machen mit jemandem, der selber mal DFB-Präsident werden wollte, mit Andreas Rüttenauer. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Rüttenauer, kurz zur Erläuterung. Sie sind Sportredakteur bei der Tageszeitung Taz und Sie wollten 2012 als Präsident kandidieren, als letztendlich dann Wolfgang Niersbach gewählt wurde. Ihr Ziel damals unter anderem, den DFB demokratischer machen. Jetzt ist die Stelle wieder frei. Versuchen Sie es nochmal.
Ja, es ist eine andere Situation. Damals hatte man Theo Zwanziger aus dem Amt gedrängt und Wolfgang Niersbach stand als Nachfolger bereit und niemand hat darüber diskutiert, für was er eigentlich steht, was er für ein Programm hat, ob er überhaupt eine Idee hat. Da war es dann unsere Idee zu sagen, ja, wenn wir diese Themen, die Inhalte mal irgendwie an die Leute bringen wollen, ja, dann machen wir einfach selber eine Kandidatur mit einem Programm. Wir haben Wolfgang Niersbach dann mehrmals aufgefordert, mit mir in die Bütt zu steigen, zu streiten über die Zukunft des deutschen Fußballs. Er hat damals gesagt, mein Programm werde ich nach der Wahl verkünden. Eine nicht gerade sehr demokratische Äußerung.
Stichwort Streitkultur. Vermissen Sie die auch jetzt beim DFB bei der Suche nach dem nächsten Präsidentschaftsnachfolger?
Ja, ich bin eigentlich der Meinung, dass wir so ein bisschen weiter sind als 2012. Denn jetzt wird ja über den Fußball geredet, jetzt wird ja inhaltlich geredet. Es wird darüber geredet, dass sich der Amateurfußball immer weiter von den Profis entfernt, beziehungsweise umgekehrt. Es wird darüber geredet, wie der Nachwuchs gefördert werden kann. Es wird darüber geredet, ob nicht mal Zeit ist, eine Frau in die Spitze des DFB zu befördern. Also wir sind viel weiter. Die gesellschaftliche Debatte hat sich geöffnet. Es ist scheinbar nicht mehr egal, wer den DFB führt und es ist nicht mehr egal, mit welchen Ideen er geführt wird. Ich hoffe mal, dass die Diskussion so weitergeht und dass die fruchtet und dass wir weiter über Inhalte reden und nicht nur über Namen und dass es am Ende nicht irgendeiner aus irgendeinem Gremium wird, von dem man so recht nicht weiß, für was er steht.
Wenn jetzt Reinhard Grindel um eine faire Beurteilung seiner drei Jahre als Präsident bittet, muss man dann fair sein und ihm das anerkennen, dass diese Gespräche oder die Diskussion über die Kluft zwischen Amateuren und Profis intensiver geführt wird als früher?
Die wird intensiver geführt als früher, weil er eben in diesem Bereich auch nicht geleistet hat, was man eigentlich von ihm hätte erwarten müssen. Es gibt ja einen Grundlagenvertrag, der die Zahlungen des Profifußballs an den DFB regelt. Das ist sozusagen das, was unten an der Basis, wie es so immer so schön heißt, ankommen soll. Diese Zahlungen sind aber gedeckelt. Das ist irgendwie eine mehr oder weniger informelle Vereinbarung gewesen, die ans Licht gekommen ist. Also der DFB hat sich regelrecht von den Profis über den Tisch ziehen lassen. Dass darüber geredet wird, liegt daran, dass es der DFB unter Herrn Grindel eigentlich vermasselt hat.
Das heißt, welche Verantwortung trägt Reinhard Grindel an dem aktuellen Zustand, den wir haben?
Ich habe mir gerade noch mal seine Antrittsrede angehört und da heißt es, es geht um Integrität. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden, nach den Zahlungen, die er nicht gemeldet hat, die er kassiert hat und nach der Uhr, die er als ein Leiter einer Compliance-Abteilung bei der UEFA sicher nicht hätte annehmen dürfen. Es ging um Fairplay, das ist so eine Phrase, und es ging um die Fußball-EM 2024. Nun gut, die hat er geholt nach Deutschland. Der Gegenkandidat war allerdings mit der Türkei äußerst schwach. Ansonsten würde ich sagen, ja, alle Ziele verfehlt.
Die Ethikkommission des DFB, die wird kommende Woche über den Fall Grindel sprechen. Was erwarten Sie sich davon?
Nun ja, vielleicht nochmal eine Klarstellung. Im Grunde hat es in dem Fall die Ethikkommission leicht, weil der Fall, den es zu überprüfen gilt, oder der Mensch, den es zu überprüfen gilt, ja schon zurückgetreten ist. Insofern.
Ja, aber er hatte ja, Entschuldigung, wenn ich einhake, er hat ja bei seinem Rücktritt auch gesagt, dass auch viele andere Leute im DFB von dieser ja etwas anrüchigen Uhr und dem Geschenk offenbar wussten. Das könnte ja auch ein Job sein für die Kommission.
Das könnte ein Job sein, aber ich glaube, das ist gar nicht das Interessante. Ich glaube, das ist so grundsätzlich würde ich gerne ein bisschen weiterschauen, ob die Ethikkommission jetzt feststellt, ja, der hat das auch gewusst und der hat auch noch irgendwie eine Tankladung zu viel bekommen, die ihm eigentlich nicht zusteht, und der hat steuerlich Vorteile und der hat dem und dem zu viel die Hand geschüttelt. Das würde ich gerne mal ein bisschen hinter mich lassen und inhaltlich diskutieren. Und die Leute, die im Präsidium sitzen, ich glaube, von denen ist es nicht zu erwarten. Ich erwarte mir die Diskussion eher von außerhalb des DFB. Und wenn auch eine Ethikkommission außerhalb des DFB bestünde, dann hätte ich auch Interesse daran, was die verkündet, und nicht allein, was der Verband die Regeln überprüft, die er sich selbst gegeben hat von einem Gremium, das er selbst eingesetzt hat. Also da erwarte ich nicht sehr viel.
Was meinen Sie noch mit, wenn Sie sagen, von außerhalb des DFB?
Dass sich Personen des gesellschaftlichen Lebens, vielleicht aus der Politik, vielleicht Menschen, die sich politisch zur Ruhe gesetzt haben, ehemalige Wirtschaftsmanager, dass sich die zusammensetzen und mal gucken, was läuft hier eigentlich. Und was ich mir auch wünsche, ist, dass sich an der Basis ein paar Menschen zusammentun, die vielleicht ein bisschen besser wissen, was es bedeutet, sich jeden Sonntag mit einer Jugendmannschaft um 8 Uhr früh an den Hartplatz zu stellen und denen irgendwie zuzuschauen, die anzufeuern, die unter der Woche auch noch zweimal zu betreuen. Das, was ich damals bei meinem Wahlkampf gesagt habe, eine Graswurzelbewegung. Ich würde gerne die Amateure hören, ohne dass das gemanagt würde vom DFB, wie es vor kurzem auf dem Amateurfußballkongress der Fall war. Ich stelle mir ein offenes Forum, eine offene Diskussion vor. Beim DFB-Fußballkongress war der Höhepunkt eine Talkshow mit Joachim Löw. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Zugang ist.
Aber für diese Leute von außerhalb, auch für die Amateure, müsste der DFB in seinem Wahlprozedere jetzt ja auch den Platz und den Raum schaffen. Aber momentan scheint die Devise ja eher die zu sein: Wir einigen uns so ein bisschen hinter den Kulissen auf einen Kandidaten und dem stimmen dann alle auf dem Bundestag zu. Wie kann der DFB dann einen anderen Weg einschlagen?
Ja, das, ich glaube auch, dass er das nicht macht. Aber ich hätte, was Parteien auch schon gemacht haben, mal durchs Land fahren, Regionalkonferenzen abhalten, mal so ein bisschen die Stimmung einfangen. Sowas würde ich mir schon wünschen. Und ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt. Und wenn aus irgendeinem Gremium ein Kandidat oder eine Kandidatin bestimmt wird, auf die sich alle einigen können, dann ist es vielleicht wirklich an der Zeit, wieder von außen eine eigene Kandidatur anzustreben.
Danke, Andreas Rittenauer von der taz.
Gerne.
Die hohe Belastung bzw. die Überlastung von Weltklasse-Spielern, die ist im Handball schon lange ein Thema. Dazu mal eine Zahl: Ein Athlet, der in der nationalen Liga, im Europapokal und der Nationalmannschaft spielt, der kommt gut und gerne auf 80 Einsätze pro Saison, Tendenz steigend. Jetzt kommt neuer Schwung in die Überlastungsdiskussion, denn einige der weltbesten Spielerinnen und Spieler haben sich zusammengetan und in einem englischsprachigen Social-Media-Video eine Entlastung gefordert, darunter Mikkel Hansen aus Dänemark, der Franzose Nikola Karabatic und Uwe Gensheimer, Kapitän der deutschen Mannschaft.
Die Konsequenzen für die Spieler sind, mehr und mehr zu spielen, ohne Rücksicht auf die Anzahl der Partien in der Saison und den Druck, den das auf die Spieler ausübt.
Es entstehen zahlreiche und unverantwortliche Folgen für die Gesundheit der Spieler. Und das ist am Ende auch schlecht für unseren Sport.
Mit einigen Ruhetagen stellen wir sicher, dass die Spieler physisch einsatzbereit sind und so ihr Maximum auf dem Platz herausholen können.
Don't play the players.
Don't play the players.
Don't play the players, spiel nicht mit den Spielern. Unter diesem Hashtag läuft der Appell. Mitinitiiert hat ihn die deutsche Handballprofi-Gewerkschaft, in der sich unter anderem Johannes Bitter engagiert. Er ist Torwart beim TVB Stuttgart und hat für die deutsche Nationalmannschaft über 140 Spiele gemacht.
Wenn du auf dem Top-Niveau spielst, dann möchte jeder, dass du überall spielst, dass du alles mitmachst und du selber möchtest natürlich auch alles gewinnen. Das ist vollkommen klar. Du willst jeden Wettbewerb bis zum Ende spielen. Und so kommst du halt auf diese 80 Spiele. Und da müssen wir auf jeden Fall jetzt langsam mal runterkommen.
Welche Zahl an Spielen pro Saison halten Sie denn für vertretbar?
Ich glaube, das ist nicht nur die reine Anzahl. Das ist auch der Terminkalender an sich. Man denkt, er muss entzerrt werden, aber manchmal müsste der Terminkalender auch etwas dichter zusammengeschoben werden. Ich glaube, für uns Spieler ist das kein Problem, in der Woche mal 3 Spiele zu machen. Wenn man aber dann im Sommer eine Zeit hat, in der man komplett regenerieren kann und auch mal richtig runterfahren kann, gerade in Deutschland ist das aktuell nicht wirklich möglich, weil wir wirklich ja von Mitte Juni bis Ende Juni, Anfang Juli eigentlich nur wirklich Zeit haben und danach schon wieder in die Vorbereitung starten. Und da arbeiten wir jetzt schon dran.
Welche Lösung kann es da geben?
Ja, ich glaube, die Lösung ist naheliegend, dass man einfach versucht, jetzt erstmal um die Sommerpause zu verlängern, gewisse Spieltage zusammenschiebt, gewisse Sachen auch neu regelt, dass zum Beispiel die Sachen ganz am Ende der Saison stattfinden, die gar nicht mehr alle Spieler betreffen, sodass man gewisse Spieler schon damit entlasten kann. Die Events aber dann auch ein bisschen früher stattfinden lässt, dass sie nicht bis mit in den Juni reinfallen, dann keine Nationalmannschaftslehrgänge mehr im Juni hat. Und dann hat man auf jeden Fall schon mal eine längere Sommerpause. Das hilft den Spielern schon. Insgesamt ist es vollkommen klar, dass wir da auch von der Anzahl der Spiele runterkommen müssen.
Dann nennen Sie doch einfach mal eine Zahl, weil die Anzahl wird ja tendenziell eher nach oben gehen, weil die EM soll vergrößert werden von 16 auf 24 Teilnehmer, die Weltmeisterschaft soll vergrößert werden von 24 auf 32 Teams. In der Champions League könnte es demnächst auch mehr Spiele geben. Wie soll man denn davon wieder runterkommen und auf welche Zahl genau?
Ja, also ich glaube mal, wenn man die Sommerpause verlängert, sind die 80 Spiele sicherlich nicht unbedingt das, was wir wollen, sondern wir würden vielleicht lieber 70 Spiele haben als absolutes Maximum. Das jetzt wirklich auszurechnen und zu sagen, wo ist da die Grenze und dieses eine Spiel mehr geht nicht mehr. Ich glaube, das ist auch ein falscher Ansatz. Man muss einfach sehen, dass man zwischendurch diese Regenerationszeiten schafft. Und wenn wir dann 10 Spiele pro Jahr weniger haben, sind wir alle glücklich.
Okay, aber das heißt ja, irgendwo muss man denn Abstriche machen. Welcher Verband wäre denn Ihrer Einschätzung nach dazu bereit? Irgendwo muss es ja passieren.
Die Gespräche laufen ja. Also in Deutschland haben wir auf jeden Fall von der Liga und vom Verband entgegenkommen gespürt. Da ist man sensibilisiert, auch in Europa. Aber was wir alle wollen, ist natürlich mal mit dem obersten Handballboss zusammenzusitzen und über diese Probleme zu sprechen. Das wird ja auch in den Posts ganz klar, dass das das oberste Ziel ist. Inzwischen merkt man erste Reaktionen, aber es ist noch nicht so, dass wir da komplettes Entgegenkommen spüren und sagen, okay, die Spieler werden da wirklich gehört.
Sie sprechen Hassan Mustafa an, den Chef des Internationalen Handballverbandes, also des Weltverbandes.
Ganz genau.
Sie sagen, es ist was zu spüren. Gibt es schon einen konkreten Termin für ein Treffen?
Nein, überhaupt nicht.
Was wollen Sie ihm dann sagen, wenn es mal irgendwann einen Termin gibt?
Nein, ich glaube, es ist ganz klar, dass man in den letzten 15 Jahren gespürt hat, dass die Spieler einfach nur eine Ware sind. Und so fühlt man sich natürlich nicht jeden Tag, weil man eine enorme Wertschätzung hat und wir haben einen tollen Beruf. Aber dieser Beruf soll zukunftsfähig werden und das ist im Moment einfach nicht gegeben, wenn das alles so weitergeht und man uns quasi von ganz oben her kein Gehör schenkt. Und das müssen wir ändern. Wir müssen zusammensitzen und sagen, nehmt die Spieler mit ins Boot, gründet von mir aus ein Professional Board, wo die Spieler wirklich Macht haben und auch ihre Belange mit einbringen können.
Sie sagen, das geht jetzt schon 15 Jahre so. Warum stellen die Spielerinnen und Spieler, die weltbesten Akteure, so eine Aktion wie dieses Social-Media-Video dann erst jetzt auf die Beine?
Das ist eine gute Frage. Wir arbeiten seit 10 Jahren in Deutschland ganz aktiv. Es gibt natürlich ganz viele Restriktionen und auch Sachen, die nicht so einfach, sage ich mal, neben dem normalen Job zu stemmen sind. Die Unterstützung ist nicht immer da. Wir arbeiten dran, wir glauben an diese Vision, dass es eine ganz, ganz starke Spielergewerkschaft geben kann, weltweit vielleicht sogar, wo viele Organisationen sich zusammenschließen. Das ist die Vision, die wir seit Jahren haben und durch diese Aktion, die jetzt initiiert wurde, sind wir dem Ganzen, glaube ich, einen Schritt näher gekommen.
Die Vision ist ja, das Rad anzuhalten bzw. ein bisschen zurückzudrehen, obwohl ja der Zeitgeist eher ist, dass zumindest Sportverbände das Rad gerne immer weiter drehen wollen, weil ihr Ansinnen scheint es ja zu sein, so eine Art Dauerberieselung mit ihrer Sportart weltweit zu erzeugen, sodass das Publikum immer Handball verfügbar hat. Wie soll das zusammengehen?
Ja, das sind konträre Ansichten und da können wir Sportler einfach nur sagen, das geht nicht. Also wir wissen, was wir leisten können, was wir in den vergangenen Jahren auch geleistet haben für den Sport. Und da wir alle diesen Sport über alles lieben, wollen wir einfach, dass wir einfach da einen Weg in die Zukunft gehen. Und der kann nicht sein, dass wir immer mehr spielen, dass wir eine Dauerbelastung haben. Das halten einfach die Körper nicht aus, es ist zu viel und wir brauchen Pausen. Und dann können die Top-Athleten halt auch über 15 oder vielleicht sogar 20 Jahre das Publikum erfreuen und wir alle haben Spaß an diesem Sport.
Wie weit werden denn die Spieler gehen, um ihre Forderung nach weniger Belastung durchzusetzen?
Ja, es ist seit Jahren natürlich immer wieder das Thema Streik. Das will niemand, weil würde sein eigener Sport nicht irgendwie schlechter darstellen, als wie sein muss. Aber wir sehen, dass auf der ganzen Welt gibt es Zusammenschlüsse, Gewerkschaften und da ist das letzte Mittel immer der Streik. Und das würde sicherlich im Moment niemand ausschließen.
Das heißt, gibt es dafür denn schon konkrete Pläne in der Schublade, wenn Ihre Appelle nichts
bringen? Die gibt es seit Jahren, aber da muss man sich wirklich zusammenschließen, da müssen sich alle einig sein, weil sonst ist das Ganze sicherlich ein Strohfeuer und keiner wird ernst genommen. Also da müssen alle mitziehen und da würden wir natürlich in dem Moment dran arbeiten, wenn wir merken, dass das Ganze jetzt keinen Anklang findet.
Stellen Sie diese Einigkeit denn schon fest?
Das hat man, glaube ich, in dem Video gesehen. Wenn man sieht, welche Köpfe sich dort zeigen, sich ganz klar positionieren und welchen Zuspruch wir in Europa haben, wo einfach die Meinungen alle auf einer Linie sind, dann ist der Zuspruch auf jeden Fall da, ja.
Sagt Handballtorwart Johannes Bitter. Und damit sind wir nochmal live beim DHB-Pokal. Halbfinale zwischen Kiel und den Füchsen Berlin in Hamburg. Unser Reporter ist Thomas Kurs. Bitteschön.
8 Minuten rum im zweiten Durchgang. Kiel nur noch mit 4 Toren vorne. 16-12 hat jetzt aber einen 7 Meter hier und alle Augen in den 13.000 Zuschauer richten sich ja auf Niklas Edberg. Und der Rechtsaußen macht das Ding rein zum 17-12. Und der THW Kiel, so habe ich das Gefühl, die wollen hier schnell den Deckel draufkriegen. Denn sie haben natürlich deutlich weniger Regenerationszeit. 2 Topspiele abliefern an 2 Tagen. Im Handball ist das natürlich bei dem vollen Terminkalender nicht so einfach möglich. Das weiß man natürlich. Und die Magdeburger sind schon im Hotel. Und die Kieler wollen das hier eigentlich jetzt zu Ende verwalten, um noch genug Körner in den Knochen zu haben für das morgige Finale. Momentan sieht es gut aus. Berlin bemüht sich, aber Kiel steht weiter gut hinten in der Deckung auch. Wenn Henrik Pekeler, der Nationalspieler mit roter Karte, mittlerweile nicht dabei ist. Kiel klar vorne mit 17-12.
Danke, Thomas Kurs. Am Ende dieser Sendung mehr von ihm. Bereits ins DHB-Pokalfinale geschafft hat es Magdeburg durch ein 30-29 gegen Hannover. Seit gut 6 Minuten läuft die zweite Halbzeit zwischen Bayern und dem BVB. Es ist das Spiel, das die deutsche Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga entscheiden könnte. Zur Halbzeitpause stand es 4-0 für die Bayern. Khaled Nahar hier bei mir im Studio. Was ist bisher in der zweiten Halbzeit passiert?
Ja, noch nicht viel. Das Spiel hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Das 4-0 gibt weiterhin das Spielgeschehen bislang sehr gut wieder. Die Bayern führen in der Höhe verdient. In der zweiten Hälfte dürfen jetzt die Bayern erstmal ein bisschen auf Verwaltungsmodus schalten und gucken, was die Dortmunder machen.
Danke, Khaled Nahar. Sie war die erste Weltmeisterin im Schwimmen aus Frankreich und seit 7 Monaten ist sie in Frankreich Sportministerin, Roxana Maracineau. Als erste Leistungssportlerin kennt sie die Verhältnisse im französischen Sport gut und als Ministerin hat sie mehrere Wochen lang jetzt immer wieder Vereine, Verbände, Ausbildungs- und Leistungszentren besucht, hat Sportler, Kinder, Jugendliche und ihre Eltern getroffen und spricht nun wörtlich von erschreckend vielen Tabuthemen, die es im französischen Sport gäbe. Eines davon ist sexualisierte Gewalt. Um das zu ändern, hat die Ministerin nun die Initiative ergriffen. Was genau dahinter steckt, berichtet für uns aus Paris Jürgen König.
Man müsse von einer Omerta sprechen, einem Schweigegelöbnis wie bei der italienischen Mafia, sagt Roxana Maracineanu. Sexuelle und sexualisierte Gewalt wie auch Pädophilie gäbe es leider auch im Sport. Doch werde darüber allenfalls hinter vorgehaltener Hand geredet. Eine Debatte darüber gäbe es nicht einmal im Ansatz. Omerta einfach, weil in der Welt des Sports niemand über sowas spricht, als könne es das gar nicht geben. Doch in vielen Bereichen der Gesellschaft wird jetzt über diese Themen gesprochen, also will ich es auch im Sport tun. Es ist bitter nötig, die Vereine betreuen die Kinder schließlich jahrelang, genau wie die Schulen. Dort nimmt man das Thema sehr ernst. Das Personal wird besser ausgebildet, wird sensibilisiert. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das in den Vereinen auch passiert. Gerade in den Sportvereinen, so Roxana Maracineanu, sei der gesellschaftliche Zusammenhalt noch wirklich spürbar, in den meisten Fällen ohne irgendeine Form von Diskriminierung auch erlebbar. Dieses Vertrauen in die Vereine müsse unbedingt geschützt und erhalten werden. Die weltweit geführte MeToo-Debatte biete gerade jetzt die gute Gelegenheit, bestehende Tabus anzusprechen. Diese Debatten haben doch das Wort befreit. Aber wichtig ist nicht nur, was Erwachsene, was insbesondere Frauen sagen, wichtig ist auch, was Kinder sagen. Und sie werden in unserer Gesellschaft noch nicht genug gehört. Dafür müssen wir ihnen Möglichkeiten geben. Es muss für Kinder und Jugendliche leichter werden, über diese Fragen zu sprechen. Wir müssen ihnen auch erklären, was ihre Lehrer machen dürfen und was nicht, wie ihre Körper berührt werden dürfen und wie nicht. Auch die Eltern müssen einbezogen werden. Sie müssen verstehen, was in einem Gymnastiksaal passiert, in einem Schwimmbad, in einem Stadion. Für ihr Vorhaben hat die Sportministerin jetzt einen Kooperationsvertrag mit dem früheren Rugbyspieler Sébastien Bouey abgeschlossen. Er war selber jahrelang Opfer pädophiler Gewalt und gründete vor 5 Jahren die Hilfsorganisation Colosse au pied d'argile, etwa Koloss auf tönernen Füßen. Wir wollen aufklären und vorbeugen, auf die Risiken hinweisen darauf, dass es Pädophilie natürlich auch im Sport gibt. Und wir begleiten und betreuen die Opfer. Das Ziel ist, dass alle im Sport sensibilisiert werden, in allen Sportarten, von den 5-jährigen Kindern bis zum freiwilligen Betreuer von 77 Jahren.
Tout le mouvement sportif, des enfants de 5 ans aux bénévoles de 77 ans.
Genau das will Roxana Maracineanu auch. Landesweite Aufklärungskampagnen und Gesprächsangebote sowie geänderte Ausbildungsprogramme und strenge Kontrollen. Und das sowohl im Amateur- wie im Profibereich, insbesondere in den staatlichen Ausbildungszentren von Pôle France, in denen Sportstudenten einjährige diplomierte Lehrgänge absolvieren und dabei in abgeschlossener Umgebung mit Trainern und Ausbildern zusammenleben. Wir wollen insbesondere die späteren Ausbilder in den Sportzentren erreichen, mit ihnen ins Gespräch kommen, auch über Themen wie das der Pädophilie. Sie müssen genau wissen, was sie dürfen und was nicht. Beim Unterrichten mancher Sportarten muss man die Kinder berühren. Umso wichtiger ist es, dass Lehrer und Ausbilder ihre Grenzen kennen und wissen, was das Gesetz darüber sagt.
Qu'est-ce que leur position d'autorité par rapport à l'enfant implique et quelle est la loi?
Die Reaktionen auf Maracineanus Initiative sind noch verhalten. Die großen Verbände haben Zustimmung signalisiert. In vielen Vereinen scheinen die Ideen der Ministerin noch nicht angekommen zu sein. Gerade dort aber dürfte sich am meisten ändern, sind die Vereine doch für Roxana Maracineanu die Grundlage des sportlichen Lebens. Sie will sie zu Redeorten machen, wo auch ein Thema wie Homosexualität im Sport enttabuisiert werden könnte. Wo aber jetzt noch das Schweigegelöbnis der Omerta herrscht, dürfte das gewollte freie Sprechen außerordentlich schwer werden.
Für den Deutschlandfunk aus Frankreich Jürgen König. Diesen Beitrag können Sie im Internet nochmal nachlesen und nachhören auf deutschlandfunk.de/sport. Zwischen den Bayern und Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga steht es weiter 4:0, gleich 58 Minuten gespielt. Und was der FC Bayern im deutschen Fußball ist, das ist Borussia Düsseldorf im deutschen Tischtennis. 5-mal in Folge hat Düsseldorf die deutsche Meisterschaft gewonnen. Dieses Jahr wird's aber nichts damit, denn Düsseldorf hat gestern in den Playoffs das Halbfinalrückspiel in Saarbrücken verloren und ist ausgeschieden. Mit dabei war der Präsident des Deutschen Tischtennisbundes, Michael Geiger, mit dem ich jetzt sprechen kann. Guten Abend, Herr Geiger.
Guten Abend.
Herr Geiger, der Dauermeister ist raus. Gut für die Bundesliga und für Tischtennis, weil wir jetzt zum Beispiel drüber reden?
Ja, ob das dann gut ist, wenn der Dauermeister ausscheidet, das möchte ich mal nicht bewerten. Da hat man sicherlich unterschiedliche Sichtweisen. Fakt ist aber, wir sind immer froh, wenn man über Tischtennis redet, wenn sich im Tischtennis was tut und auch, wenn keine Langeweile aufkommt.
Würden Sie denn sagen, es tut sich was oder anders gefragt, dieses Aus für Düsseldorf, ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass es mit der Dominanz vorbei sein könnte oder ist das eher eine Momentaufnahme?
Also ich glaube nicht, dass man das jetzt als Zeichen werten darf. Man muss einfach mal die Tatsache sehen, dass halt dieses Mal so ist. Ob das dann ein Zeichen ist, das würde ich dann schon gern noch 1-2 Jahre abwarten, ob sich da was ändert. Fakt ist aber, wir haben viele gute Vereine und viele gute Spieler in der Bundesliga, in der TTBL, aber auch in den anderen Ligen, die wir haben. Und da ist es ja auch gut, wenn dann sportlich entschieden wird.
Dass Saarbrücken Düsseldorf rausschmeißt, das hatte sich schon nach dem Halbfinal-Hinspiel so ein bisschen angedeutet. Es lag also in der Luft. Und das hat auch dazu geführt, dass ungefähr 600 Zuschauer mehr in die Saarbrücker Halle offenbar gekommen sind als erwartet. Es mussten zusätzliche Stühle rangekarrt werden und Bänke. Und am Ende waren es wohl so um die 1200 Zuschauer. Wie haben Sie die Atmosphäre vor Ort erlebt?
Ja, die Atmosphäre war toll. Die Zuschauer waren begeistert, tolles Tischtennis zu sehen. Es ist klar, es waren überwiegend Fans von Saarbrücken, aber auch Düsseldorf hat Fans mitgebracht. Und im Tischtennis ist es so, man klatscht durchaus auch mal, wenn der Gegner einen Punkt macht, wenn es einfach ein sensationeller Ballwechsel war. Und da gab es viele davon. Es war Tischtennis auf allerhöchstem Niveau. Und natürlich haben die Saarbrücker gespürt, da geht was. Die haben gemerkt, dass ihre Mannschaft selbstbewusst auftritt von Anfang an. Und dementsprechend wurde die Saarbrücker Mannschaft frenetisch angefeuert. Und das war dann schon ein Hexenkessel für Düsseldorf.
Für Düsseldorf gespielt hat unter anderem Timo Boll, der danach gesagt hat, dass er spielerisch momentan nicht so auf der Höhe ist. Jetzt ist Ende April die Einzelweltmeisterschaft. Macht Ihnen Timo Boll da Sorgen?
Nein. Timo Boll ist ein ganz, ganz erfahrener Spieler, der natürlich jetzt schon etwas mehr Erfahrung hat und auch Spiele auf dem Buckel hat als andere. Das heißt aber auch, er weiß sich, glaube ich, ganz gut einzuschätzen, zu fokussieren, wenn dann nochmal Highlights kommen. Wenn das jetzt einem jüngeren Spieler so passieren würde, der dann so eine etwas schwächere Phase hätte, da würde ich mir mehr Sorgen machen. Bei Timo mache ich mir die nicht.
Welche Erwartungen haben Sie an die Einzelweltmeisterschaft Ende April?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Für uns ist es natürlich immer wichtig, in Medaillennähe zu kommen. Das ist auch unser Anspruch. Aber Erwartungen zu definieren ist schwierig. Wir haben dieses Jahr wieder ein Jahr mit vielen Highlights. Das nimmt immer mehr zu. Und wir haben insbesondere im Juni die European Games. Und da gibt es Direktqualifikation für Olympia. Das heißt, es ist dann ganz schwer zu bewerten, welches ist denn letztlich das wichtigere Turnier, die Weltmeisterschaft oder die European Games. Und ähnlich kann es auch bei anderen gehen. Das heißt, man muss erst mal schauen, wer wo die Saisonhöhepunkte gesetzt hat und wie man dann abschneidet. Hängt natürlich auch ganz stark von den Auslosungen ab. Timo Boll ist im Moment Weltranglistenfünfter, das ist gut. Bei Ovtcharov, der ist im Moment ist wieder stärker geworden, aber auf Platz 12, da ist es schon schwieriger. Da kann man auch früh auf Chinesen treffen und andere starke Spieler, zum Beispiel aus Japan. Deshalb ist es sehr schwer, konkrete Erwartungen zu formulieren.
Sie haben gerade gesagt, und ich meinte etwas Sorge auch rausgehört zu haben, dass die Highlights immer mehr werden. Ist es schwierig, das unter einen Hut zu bringen mittlerweile?
Durchaus, ja, weil wir haben es gerade im Beitrag über Handball gehört, das gibt's auch in anderen Sportarten. Auch bei uns wird, um es mal etwas flapsiger zu sagen, auch immer mehr an den ganz starken Spielern gezerrt. Jeder möchte die bei seinem Turnier dabei haben. Es gibt immer mehr Turniere. Man findet Regelungen wie Vergabe von Weltranglistenpunkten, damit die Spieler dann auch ein erhöhtes Interesse haben, ein Turnier zu spielen. Und irgendwann kommen die auch an die Belastungsgrenze. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, die Spieler profitieren natürlich auch davon, wenn es Preisgelder gibt und Ähnliches. Das heißt, das ist natürlich auch eine Wechselwirkung.
Aber wenn das so ist, wie Sie es beschreiben, warum nimmt dann der DTTB mit seinen Athleten zum Beispiel an den ja äußerst umstrittenen Europaspielen überhaupt teil?
Ja, ganz einfach, weil dort eine Direktqualifikation zu den Olympischen Spielen möglich ist. Und es ist nicht selbstverständlich, sich zu den Olympischen Spielen zu qualifizieren. Tischtennis ist, ich sag mal, ja, in Anführungsstrichen vielleicht sogar leider, eine der Sportarten, die dort eben solche Qualifikationsplätze hat. Und dann ist man faktisch gezwungen, da teilzunehmen.
Ist das denn in Stein gemeißelt? Weil der Tischtennis-Weltverband hat ja auch einen deutschen Präsidenten und der hat ja nun Einfluss darauf, wie man sich für Olympia zum Beispiel qualifizieren kann. Reden Sie über zum Beispiel umstrittene Events wie die Europaspiele und hinterfragen das mit den Qualifikationskriterien dort?
Selbstverständlich sind wir in engem Kontakt. Wir haben viel Austausch, aber Olympia wird vom IOC ausgerichtet, nicht vom Tischtennis-Weltverband und die Regeln
sind zunächst
IOC. Es ist in Absprache, das ist klar, aber da spielen natürlich viele Gedanken eine Rolle und nicht nur die des Präsidenten des Weltverbands.
Herr Geiger, jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von der Tischtennis-Bundesliga. Wir halten fest, gestern hat Saarbrücken gegen Borussia Düsseldorf gewonnen und wer sich dann wie Saarbrücken für das Finale um die deutsche Meisterschaft qualifiziert, das wird morgen entschieden zwischen Bergneustadt und Ochsenhausen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch für den Moment. Michael Geiger, danke, tschüss.
Danke Ihnen.
Er war 5-mal Weltmeister und bis vor wenigen Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Boxer. Jetzt ist Felix Sturm festgenommen worden auf der Fitnessmesse FIBO in Köln. Nicole Seifert berichtet.
Angeblich soll Felix Sturm Steuern hinterzogen haben. Um welche Summe es genau geht, ist nicht bekannt. Zuletzt war der Supermittelgewichtler wegen einer positiven Dopingkontrolle in die Schlagzeilen geraten. Sturm war bei seinem letzten Boxkampf 2016 positiv auf eine anabole Substanz getestet worden. Das Verfahren wurde allerdings bis heute nicht eröffnet, da kein hinreichender Tatverdacht gegen Sturm besteht. Weder der Weltverband WBA noch der Bund Deutsche Berufsboxer hatte Sturm gesperrt.
Damit wieder in die Fußball-Bundesliga. Bayern gegen Dortmund. Khaled Nahar, wie steht's?
4:0 weiter für die Bayern und Spannung kommt hier keine mehr auf. Das Spiel verflacht immer weiter. Die Bayern verwalten das Ergebnis. Damit lohnt sich für uns schon mal vielleicht ein Blick auf die kommenden Wochen. Das Restprogramm der beiden Mannschaften hält jeweils 6 Spiele bereit. Für die Bayern die vielleicht größten Stolpersteine ganz am Ende. Leipzig auswärts am vorletzten Spieltag. Danach Eintracht Frankfurt zu Hause. Die sind ja der große Überflieger dieses Jahres. Die Dortmunder empfangen noch Schalke 04, die natürlich gerne in Dortmund gewinnen würden und müssen am letzten Spieltag noch nach Mönchengladbach. Das könnte also dort auch noch ein Problem werden. Wenn die Bayern dieses Spiel gewinnen, und danach sieht es aus, werden sie einen Punkt Vorsprung haben im Endspurt der Bundesliga-Saison.
Und das sehen wir auch in der Blitztabelle. Bayern dann Erster mit momentan 64 Punkten, dahinter Dortmund mit 63 Zählern. Trauen Sie das dann, Khaled Nahar, dem BVB noch zu, das irgendwie mit Blick aufs Restprogramm und auf die Tabellensituation irgendwie nochmal zu drehen diese Saison, oder heißt am Ende der Meister wieder Bayern München?
Also jetzt spricht natürlich viel für die Bayern, weil auch der psychische Moment natürlich bei den Bayern liegt. Aber das Restprogramm hält, wie gesagt, 2 Stolpersteine, 3 Stolpersteine bereit jeweils. Und da kann natürlich alles passieren. Es ist eine Phrase, aber bei einem Punkt Vorsprung ist natürlich noch nichts entschieden.
Danke an Khaled Nahar. Wie das Spiel Bayern gegen Dortmund ausgegangen ist, das hören Sie dann spätestens heute Abend in Sport aktuell um 22.50 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und jetzt nochmal zum Handball. Finalturnier um den DHB-Pokal. Das zweite Halbfinale zwischen Kiel und den Füchsen Berlin läuft. Unser Reporter ist Thomas Koos. Wie sieht es denn momentan aus in Hamburg, Herr Koos?
Ja, es wird noch einmal eng hier in dieser Partie, denn die Füchse aus Berlin haben eben gerade durch ihren Isländer Bjarke Ellison noch mal verkürzt auf 18:20, also 8 Minuten vor dem Ende, nur noch 2 Tore vor für den THW Kiel, der das eigentlich hier in dieser Partie im Griff gehabt hat und auch souverän auftritt. Und jetzt hat Alfred Gislason, der Kieler Trainer, noch einmal seine Auszeit genommen, will seine Jungs noch mal justieren. Eigentlich sieht das souverän aus, aber 2 Tore im Handball sind nichts. Also wenn das jetzt noch kippen sollte, also das kann ich eigentlich gar nicht mehr glauben, denn der THW Kiel ist hier eigentlich in dieser Partie sehr, sehr souverän aufgetreten. Und man hat so in den letzten Minuten auch das Gefühl gehabt, man will das so ein bisschen jetzt so über die Zeit bringen, ein paar Körner sparen für das Finale morgen. Aber man muss auf der Hut sein. Die Füchse wollen ihre letzte Chance noch nutzen. Aktuell aber ist Kiel im Ballbesitz, hat 2 Tore vor und es sind noch 8 Minuten.
Danke an Thomas Koos und auch das Endergebnis dieses Spiels, das hören Sie hier im Deutschlandfunk um 22.50 Uhr. Das war Sport am Samstag im Deutschlandfunk und wir entlassen Sie aus dieser Sendung mit dem Zwischenstand Bayern-Dortmund weiter 4:0. Im Namen von Redaktion, Regie und Technik sage ich vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Bastian Rudde, wir hören uns wieder in Sport aktuell um 22.50 Uhr. Bis dahin, schönen Abend noch.